ClickSafe fragt. Der Medienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei ClickSafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, wie gefährlich sind Fake News wirklich? Für diese Frage habe ich mir wie immer einen Gast eingeladen und das ist heute Professor Dr. Christian Hoffmann. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann.
Hallo.
Herr Hoffmann, Sie sind Professor für Kommunikationsmanagement am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig und außerdem verantwortlich für die Lehre im Bereich der politischen Kommunikation am Institut für Politikwissenschaft, auch in Leipzig. Ich will kurz erzählen, wie es dazu kam, dass ich Sie eingeladen habe. Und zwar habe ich vor einigen Monaten ein Interview mit Ihnen gehört, das mich danach nicht mehr losgelassen hat. In diesem Interview ging es um die Gefahren durch Fake News und Desinformation. Und das sind ja auch Themen, mit denen wir uns bei ClickSafe regelmäßig beschäftigen. Wir haben Unterrichtsmaterialien zu dem Thema, Broschüren für Eltern und Jugendliche. Wir haben einen großen Themenbereich dazu auf der Webseite und so weiter. Und gerade jetzt, wir nehmen diesen Podcast rund 2 Wochen vor der Europawahl 2024 auf, gerade jetzt ist das Thema Desinformation und Fake News wieder hochaktuell, denn es wird befürchtet, dass die Wahlentscheidung vieler BürgerInnen durch Falschinformationen beeinflusst werden könnte. Gerade vor dem Hintergrund, dass Jugendliche ab 16 Jahren in Deutschland erstmalig wahlberechtigt sind und zum Beispiel die Sorge besteht, dass sie für Beeinflussung im Internet anfällig sind. Stichwort reichweitenstarker TikTok-Auftritt der AfD zum Beispiel. Kurzum, alle haben Angst vor Desinformation und sind sich einig, dass wir dagegen dringend etwas tun müssen, um die Demokratie zu retten. Auch wir bei ClickSafe. Und Sie können sich vorstellen, dass ich einigermaßen irritiert war, als ich das Interview mit Ihnen hörte und Sie sagten, also ich gebe das jetzt einfach mal so aus dem Kopf wieder, Sie sagten, die Angst vor Desinformation hat sich entkoppelt von den tatsächlichen Gefahren, die sich empirisch nachweisen lassen. Also ist unsere Angst vor Desinformation unbegründet, Herr Hoffmann?
Ja, in der Tat. Also das ist inzwischen meine These. Wir forschen ja jetzt schon seit einigen Jahren an dem Thema Fake News, Miss- und Desinformation. Und kurz nachdem dieser Diskurs wirklich begann, sage ich mal so um 2016, gab es noch sehr, sehr viele offene Fragen. Da waren auch sehr viele unterschiedliche Thesen völlig legitim. So spätestens ab 2018, 19, 20 haben wir aber dann schon einen ordentlichen Forschungsstand gehabt, wo man realistischere Einschätzungen hätte transportieren können. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dass der öffentliche Diskurs zu diesem Thema Fake News und Miss- und Desinformation uns irgendwie von der Spur gerutscht ist und sich immer weiter entfernt vom tatsächlichen Forschungsstand. Wir sind immer noch in einem Diskurs, der, wenn Sie Medien anschauen, Zeitungen aufschlagen, immer wieder behauptet, unsere Demokratie sei gefährdet durch Fake News oder durch Missinformation. Und das ist schlicht nicht das, was der Stand der Forschung zeigt. Also der Stand der Forschung zeigt, wir können gleich im Detail dann drauf eingehen, aber dass die durchschnittlichen Bürger sehr, sehr wenig Miss- oder Desinformation sehen, dass sie im Verhältnis sehr, sehr, sehr viel mehr seriöse, zuverlässige Informationen sehen. Und die Forschung zeigt, dass persuasive, also Überzeugungswirkungen von Miss- und Desinformation sehr schwierig zu finden sind, kaum nachweisbar sind in vielen Fällen. Und deswegen ist die Vorstellung, dass wir alle irgendwie gefährdet seien oder insbesondere eben auch unsere Demokratie gefährdet sei durch Miss- und Desinformation, aus meiner Sicht empirisch einfach nicht begründet. Und inzwischen bin ich eben so weit, dass ich das auch so deutlich und provokativ sage, weil ich das Gefühl habe, wir müssen wirklich im Diskurs ein bisschen aufpassen, welche Angst wir auch verbreiten durch diesen ständig sich selbst perpetuierenden Diskurs.
Ich habe einfach mal ein paar Zahlen rausgesucht, also nach dem Thema Desinformation, Fake News und Gefahr gesucht. Und da bin ich auf Folgendes gestoßen, zum Beispiel hier. 84% der Menschen in Deutschland sind der Meinung, dass vorsätzlich verbreitete Fehlinformationen im Internet eine große oder sogar eine sehr große Gefahr darstellen. Quelle ist hier die Veröffentlichung Verunsicherte Öffentlichkeit der Bertelsmann Stiftung. Was denken Sie, wenn Sie diese Zahlen hören? 84% der Deutschen denken, das ist eine große Gefahr.
Ja, für mich ist das eben ein Indikator dafür, dass die Menschen dem medialen und auch politischen Diskurs hier einfach folgen. Also der mediale und politische Diskurs setzt ja permanent die These in den Raum, dass Miss- und Desinformation eine gewaltige Gefahr und eine riesige Herausforderung für unsere Demokratie darstellen. Und in gewisser Hinsicht ist das für mich auch sogar ein weiterer Indikator dafür, dass die meisten Menschen sich halt aus seriösen Quellen informieren, weil es sind ja die seriösen Quellen in unserem Land, die diese These immer wieder aufstellen und die immer wieder darüber berichten, welche Herausforderungen, Gefahren mit Missinformation verbunden sind. Und es sind unsere etablierten Institutionen, Politikerinnen, Politiker, Ministerien, die Europäische Union und so weiter, die auch immer wieder sagen, das ist eine große Gefahr. Und so gesehen könnte man ja eigentlich sagen, es ist erfreulich, dass die Bürgerinnen und Bürger das mitbekommen haben und diesen Institutionen vertrauen und glauben, dass es eine große Gefahr ist. Aber mein Problem mit dieser Entwicklung ist eben, dass ich hier sozusagen mehr Follow the Science gerne hätte und dass man auch mal wahrnehmen würde, dass wir inzwischen einen erheblichen empirischen Forschungsstand zu dem Thema haben, der eine ganz andere Geschichte erzählt.
Gut, also diese Zahl lässt sich damit erklären, dass die Leute halt sehr viel gehört haben, dass es ein großes Problem ist und deswegen in der Befragung dann auch angeben, dass sie es für ein großes Problem halten. Ich habe aber noch eine andere Zahl rausgesucht und die stammt aus der letzten GYM-Studie. Das ist eine alljährliche Befragung von 12- bis 19-Jährigen zu ihrem Medienverhalten. Und in dieser Studie haben rund 60% der Befragten angegeben, dass ihnen im vergangenen Monat Fake News begegnet sind. Das ist ja jetzt nicht mehr nur ein Gefühl, sondern hier geht es wirklich um die tatsächliche Begegnung mit Fake News. Was denken Sie dazu?
Dem würde ich jetzt widersprechen. Also ich glaube nicht, dass es da um die wirkliche Begegnung mit Fake News geht, sondern da geht es auch um ein Gefühl. Wenn ich Menschen frage, sehen sie häufig Fake News, dann ist es in der Tat so, dass viele Menschen sagen, ja, ja, ich sehe ganz häufig Fake News. Dann muss man eben nachfragen und sagen, was meinen sie damit eigentlich genau? Weil Fake News, das wird auch in mehreren Studien inzwischen diskutiert, ist natürlich auch ein politischer Kampfbegriff geworden. Also das heißt, das ist nicht unbedingt ein analytisches Konzept im Sinne von, wenn Charakteristika A, B und C vorliegen, dann kann ich das klar objektiv als Missinformation oder Fake News kategorisieren, sondern landläufig und im politischen und medialen Diskurs ist das häufig schlicht ein Vorwurf, dass gesagt wird, das ist falsch, ich glaube das nicht, das ist Unsinn und deswegen bezeichne ich das als Fake News. Also deswegen ist es ganz wichtig, bei solchen Befragungsstudien eigentlich nachzuhaken und tiefer zu graben und zu sagen, was meinst du genau, wenn du sagst, dir begegnen häufig Fake News? Und es gibt eben auch solche Untersuchungen, die zum Beispiel den Kollegen vom Reuters-Institut an der Oxford University, die gefragt haben, welche Quellen verbreiten denn aus deiner Sicht vor allem Fake News? Und dann sind die Antworten Politikerinnen und Politiker und Journalisten. Und das zeigt ja schon, dass dieses Verständnis von ich sehe Fake News irgendwie eigenwillig ist. Wir haben gerade eine größere Befragung gemacht von Internetnutzenden in unter anderem Deutschland, Großbritannien, den USA und Kanada. Ich glaube, Frankreich war noch dabei, wo wir zum Beispiel jetzt gerade ausgewertet haben, inwiefern haben Menschen, die Facebook nutzen, Angst vor Desinformation auf Facebook. Und da konnten wir auch da ein Muster feststellen, dass es eher rechtsstehende Personen waren, die gesagt haben, ich sehe sehr viel Fake News und dass dieser Vorwurf sich dann halt häufig gegen politische Institutionen oder etablierte Medien richten kann. Also das heißt, es ist sehr schwierig, aus solchen Umfragen wirklich abzuleiten, inwiefern Menschen wirklich dem begegnet sind, was wir in der Forschung jetzt als analytische Kategorie versuchen, unter Miss- und Desinformation zu fassen.
Ja, bei diesen Zahlen habe ich mich auch von Anfang an gefragt, wie man eigentlich Fake News erkennen kann. Weil also, wenn Jugendliche Fake News sehen, die sie aber als solche erkennen, ist es ja im Grunde genommen kein Problem. Dann würden sie ja nicht drauf reinfallen. Auf der anderen Seite, wenn sie Desinformationen antreffen und nicht wissen, dass es Desinformation ist, also das glauben, dann könnten sie ja nachher in einer Befragung nicht angeben, dass sie Desinformation gesehen haben. Sie wissen es ja gar nicht. Ne? Also da ist doch sowieso die Frage, ob das überhaupt ein großes Problem ist, wenn ihnen Fake News begegnen, die sie aber auch als solche erkennen können.
Ja, eben. Also aus meiner Sicht muss man deswegen, und das ist auch, wenn wir Studien dazu veröffentlichen, der Fall, immer klar sagen, aus solchen Umfragen können wir nur Aussagen über subjektive Wahrnehmungen treffen. Also Menschen haben das Gefühl, dass ihnen Fake News begegnen. Ob das wirklich so ist, kann man aus einer Umfrage schlicht nicht schließen. Also dafür muss man Beobachtungsstudien machen, dafür muss man zum Beispiel Tracking-Studien, wie das genannt wird, machen, die es auch gibt, wo man zum Beispiel dann quasi miterhebt, was Menschen eigentlich sehen, die zum Beispiel mit einem Browser oder mit ihrem Handy im Internet unterwegs sind. Und dann kann man tatsächlich inhaltsanalytisch kodieren, ist das eine zuverlässige Quelle, eine nicht zuverlässige, zum Beispiel eine sehr politisch einseitige Quelle, ist das also etwas, was wir quasi als Fake News kategorisieren würden. Und in Amerika zum Beispiel gibt es inzwischen einige solche Untersuchungen, die zeigen, dass eben weniger als 1% von dem, was Menschen im Internet wirklich sehen, als Miss- oder Desinformation kategorisiert werden kann. Also die aus meiner Sicht eigentlich beste Studie dazu von Allen und Kollegen, die untersuchen eben nicht nur das Internet, sondern quasi auch noch den Fernsehkonsum, was ja auch eine ganz, ganz wichtige Informationsquelle für viele Menschen ist, kommt auf die Zahl 0,15% von dem, was Menschen an Informationen konsumieren, kann sozusagen objektiv, wenn man so will, von außen betrachtet als Miss- oder Desinformation kategorisiert werden. Und das ist natürlich eine ganz andere Zahl als das, was die diese Umfragen zeigen, wo dann halt 60-70% der Befragten oder mehr sagen, ich sehe laufend Fake News im Internet.
Ich habe aber noch einen Gedanken dazu, wo ich denke, das könnte ein Indikator dafür sein, dass es vielleicht doch ein größeres Problem ist. Und zwar hört man ja immer wieder, und ich denke auch in den letzten Jahren vermehrt davon, dass es große staatliche Desinformationskampagnen gibt. Ich erinnere zum Beispiel eine Meldung, dass russische Akteure im großen Stil bekannte Nachrichtenseiten nachgebaut haben, um Falschinformationen zu verbreiten. Und die NutzerInnen haben dann nur bei einem genauen Blick auf die URL sehen können, dass es sich nicht um eine seriöse Seite handelte, sondern um eine falsche Seite. Wenn Desinformationen in diesem Stil eigentlich gar nichts bringen und kaum Leute erreichen, warum unternehmen denn dann Staaten oder andere Akteure solche großen Anstrengungen? Es macht ja keinen Sinn, viel Geld in solche Maßnahmen zur Beeinflussung zu stecken, wenn das gar nichts bringt.
Ja, also es ist nach dem Stand der Forschung häufig das Ziel ausländischer Desinformationskampagnen, quasi im Inland ohnehin existierende Spannungen oder Spaltungen aufzugreifen und zu verschärfen und so destabilisierend zu wirken. Also das bedeutet schon mal, dass dass Länder sehr unterschiedlich anfällig sind für Desinformationskampagnen. Also wenn wir zum Beispiel ein Land haben mit einem sehr zivilen politischen Umgang, mit einem Mehrparteiensystem, das eine große Vielfalt hat und das einen fairen und offenen Umgang zwischen den Parteien hat, mit einem hohen Institutionenvertrauen, dann sind solche Desinformationskampagnen extrem schwierig, sozusagen aus Sicht der Absender durchzuführen, weil es einfach nicht viel gibt, auf dem man ansetzen kann und das man versuchen kann zu verschärfen. Deswegen ist der Fokus auch der Analysen häufig auf den USA, weil die USA unter den westlichen Demokratien als relativ anfällig für Desinformationskampagnen gelten, schlicht weil die USA ein ziemlich stark polarisiertes Parteiensystem hat. Also wir sprechen da von affektiver Polarisierung, das heißt, dass die politischen Lager sich gegenseitig einfach gesagt nicht mögen. Ja, also dass es sehr negative Wahrnehmungen zwischen den politischen Lagern gibt. Und wir haben zugleich auch ein relativ stark polarisiertes Mediensystem. Das ist auch so ein, wie soll man sagen, Schwächefaktor, sage ich jetzt mal, weil das eben dazu führt, dass dann eben ja politisch sehr einseitige Narrative im öffentlichen Diskurs zirkulieren. Und es gibt noch weitere Einflussfaktoren, aber insgesamt kann man sagen, sind die USA ein relativ anfälliges Land, weil es, wenn man sich ein bisschen in den USA auskennt, relativ einfach ist zu sagen, das sind so Triggerthemen, die die eine oder die andere Seite auf die Palme bringen. Und dann kann ich versuchen, quasi genau diesen wunden Punkt zu drücken. Interessanterweise, letztens gab es in Foreign Affairs eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass es in den letzten Jahren durchaus viele Einflussnahmeversuche Chinas in den USA gab, die alle verpufft sind, weil offenbar diese chinesischen Desinformationskampagnen einfach schlecht darin waren zu erkennen, was die Diskurse sind in den USA und was die richtigen Worte sind und wer die relevanten Akteure sind. Und das zeigt eben, Desinformationskampagnen wirken nicht einfach aus sich selbst heraus und nicht aus dem Nichts, sondern die haben eigentlich nur eine Chance, eine gewisse Wirkung zu haben, wenn die Voraussetzungen dafür im betroffenen Land da sind. Und im Verhältnis, wie gesagt, ist das in den USA eher der Fall. Die Europäische Union ist da in einer anderen Situation und auch insbesondere Deutschland ist ein Land mit einem sehr vielfältigen Parteiensystem, mit einem sehr vielfältigen Mediensystem, mit einem großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit einem insgesamt hohen Institutionenvertrauen. Also Deutschland ist sehr viel weniger anfällig für solche Desinformationskampagnen. Und die Kampagne, die Sie genannt haben, der Name ist mir gerade entfallen, aber war ja zuletzt auch ein Grund für die Europäische Union, ein Verfahren gegen Meta zu eröffnen, weil man gesagt hat, Meta hatte nicht schnell genug reagiert auf diese russische Kampagne. Und was dabei nicht diskutiert wurde, war, dass nach allem, was wir wissen, diese Kampagne überhaupt keinen Effekt hatte und von den meisten Bürgerinnen und Bürgern sofort erkannt wurde, weil diese Seiten schlicht so schlecht gemacht waren, dass es offensichtlich nicht der Spiegel war, den man hier angeschaut hat oder die FAZ. Also auch da wäre ein bisschen weniger Panikmache vielleicht im öffentlichen Diskurs hilfreich gewesen, um sich zu verdeutlichen, dass nach allem, was wir wissen, bisher die russische Desinformationskampagne in Deutschland nicht gefruchtet hat. Und was viele überraschen mag, es gibt eigentlich auch keine Evidenz dafür, dass sie bisher in den USA gefruchtet hat. Es gab nach 2016, nach der Wahl Donald Trumps, ja viele Ängste, dass die russische Desinformationskampagne einen Einfluss gehabt haben könnte auf die Wahl Donald Trumps. Dafür gibt es bisher keine empirische Evidenz. Es gibt viele Studien, die sich das Mediennutzungsverhalten von Bürgerinnen und Bürgern in dieser Zeit angeschaut haben, die sich angeschaut haben, ob die beispielsweise auf Twitter russischer Desinformation begegnet sind oder nicht und dann geguckt haben, hatte das irgendeine Auswirkung auf die politischen Einstellungen oder die Wahlabsichten der Bürger. Und bisher hat man da keine signifikanten Effekte feststellen können, weder 2016 noch 2020. Und auch das ist für mich ein Grund zu sagen, ja, diese Desinformationskampagnen gab's und es gab Menschen, die diesen Desinformationen begegnet sind. Aber wenn wir selbst in den USA keine Wirkungen nachweisen können, dann haben wir in Deutschland erst recht keinen Grund, im Moment in Panik auszubrechen.
Ein Grund, um vielleicht doch in Panik auszubrechen, ist das Thema künstliche Intelligenz. Also zumindest liest man auch in Bezug darauf immer wieder, dass da ein neues Zeitalter der Information, der Desinformation anbrechen wird. Wenn wir jetzt dem, was Sie gesagt haben, folgen, dann würden ja vielleicht einige Leute sagen, ja okay, bis jetzt waren Fake News vielleicht noch kein Problem, aber mit KI ist Fehlinformation jetzt Tür und Tor geöffnet. Ist das so? Wie ist Ihre Einschätzung? Eine große Angst sind ja zum Beispiel geknüpft an Deepfakes, also gefälschte Videoaufnahmen von Personen. Ist das wirklich eine neue Qualität der Desinformation, von der wir uns sorgen müssen?
Also es ist eine neue Qualität potenziell der Desinformation auf Seiten der Produktion, wenn man so will, des Angebots und der Verbreitung eventuell von Desinformation, aber nicht notwendigerweise bei der Wirkung von Desinformation. Also mir scheint wichtig, da quasi diese drei Schritte zu differenzieren und zu sagen, es ist natürlich mit KI sehr viel einfacher, schnell viel Desinformation zu produzieren und mit Deepfakes dann auch beispielsweise im Bereich Ton und Bild, Video. Und diese insbesondere Videoformate haben auch ein anderes Überzeugungspotenzial als ein reiner Text. Also insofern ist da durchaus das Volumen und die Qualität der Desinformation kann sich verändern durch generative KI. Und man kann natürlich auch versuchen, mit KI die Verbreitung von Desinformation zu beeinflussen, indem man beispielsweise Fake-Accounts programmiert, Bots, die dann eben massenhaft diesen Content teilen und verbreiten. Da würde ich schon gewisse Fragezeichen setzen, muss ich sagen, weil einerseits die Social-Media-Plattformen hier natürlich auch versuchen gegenzusteuern und solche unauthentischen Accounts zu identifizieren und solche Kampagnen zu identifizieren und auszuschalten. Das gelingt natürlich nicht immer innerhalb von Sekunden, aber insgesamt scheinen die Plattformen da ein sehr waches Auge drauf zu haben. Also insofern ist nicht ganz klar, inwiefern die Verbreitung sich wirklich massiv quantitativ verändern wird durch KI. Ein zweiter wichtiger Punkt bei der Verbreitung ist aber eben auch, dass der Journalismus hier eine zentrale Rolle spielt. Also ich wurde vor einigen Wochen auch mal interviewt aufgrund dieses offenbar manipulierten Fotos von Kate Middleton, die ja so ein Foto von sich und ihren Kindern im Krankenhaus gepostet hat, das offenbar bearbeitet wurde. Und da wurde ich dann auch gefragt, ist das nicht ein Zeichen, dass KI eine riesige Gefahr für Desinformation darstellt? Und meine Antwort war eigentlich auch zu sagen, aus meiner Sicht nicht wirklich, weil der Journalismus sehr schnell erkannt hat, dass das Foto bearbeitet wurde und dann eine Mitteilung herausgegeben hat. Also Agenturen haben gesagt, wir verwenden dieses Foto nicht, weil es bearbeitet wurde. Und das ist dann medial aufgegriffen und verbreitet worden. Und dadurch haben wir überhaupt erst mitbekommen, dass dieses manipulierte Foto zur Verfügung gestellt wurde. Und das zeigt aus meiner Sicht eigentlich, dass der Journalismus funktioniert. Und solange das der Fall ist, also der Journalismus in Anführungsstrichen funktioniert und nicht auf eine KI-Kampagne hereinfällt, werden die meisten Menschen von dieser Kampagne nichts mitbekommen, weil eben die meisten Bürgerinnen und Bürger sich immer noch aus journalistischen Quellen informieren und nicht einfach aus irgendwelchen anonymen Bot-Accounts auf Twitter oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und dann schließlich, ich will jetzt nicht ewig reden, aber der dritte Punkt, der auch noch wichtig ist, ist dann eben die Rezeption. Also was kommt sozusagen bei den Nutzerinnen und Nutzern wirklich an? Und da verändert sich jetzt natürlich erstmal durch KI nichts. Also unsere psychologischen Mechanismen sind unsere psychologischen Mechanismen. Und ein Mechanismus, der zum Beispiel wichtig ist zu verstehen, ist, dass es Unterschiede gibt zwischen der Beeinflussung unseres Wissens oder unserer Einstellungen und unseres Verhaltens. Also auch da haben wir so eine Art Dreiklang, wo man sagen muss, unser Wissen ist nicht einfach zu beeinflussen, weil wir nicht gerne permanent dazulernen und dass wir Informationen eher akzeptieren, wenn die unserem bestehenden Weltbild entsprechen. Aber natürlich lernen wir immer wieder dazu. Wir lernen laufend irgendwelche Informationen, die wir vorher noch nicht kannten. Und deswegen ist unser Wissen durchaus beeinflussbar, wenn man so will. Aber Einstellungen sind schon viel schwieriger zu manipulieren. Also was ich mag, was ich nicht mag, meine Präferenzen und Abneigungen, die sind, wenn man so will, tiefer verankert. Und das gilt übrigens auch für unsere politischen Einstellungen. Also wenn ich mich als Sozialdemokrat oder als Grüner oder Konservativer empfinde, das ist eine relativ tief verankerte, grundlegende Einstellung, die nicht von heute auf morgen verändert werden kann. Und dann das Dritte ist das Verhalten. Und das Verhalten ist nochmal schwieriger zu beeinflussen, weil es da situative Einflüsse gibt und einfach auch realweltliche Restriktionen und so. Und das bedeutet eben auch, am Ende des Tages gehe ich zur Wahl, ja oder nein, und mache ich mein Kreuz bei A oder B. Das ist schwierig zu beeinflussen. Und das weiß, glaube ich, jeder schmerzhaft, der für Wahlkämpfe verantwortlich ist. Also wir geben viel Geld aus für Werbung, Wahlwerbung und Wahlkämpfe. Und wir wissen aber, dass Meinungen von Bürgerinnen und Bürgern und deren Wahlabsichten und Einstellungen schwierig zu beeinflussen sind. Und dass es zum Beispiel leichter ist, Menschen zu mobilisieren und zu sagen, du magst mich doch eh, kann ich dir einen Anreiz geben, zur Wahl zu gehen? Oder du magst mich nicht, kann ich dir einen Anreiz geben, nicht zur Wahl zu gehen? Das ist viel einfacher als zu sagen, du magst mich nicht, ich versuche dich jetzt zu überzeugen, mich wohl zu mögen. Also insofern ist beim Empfänger, muss man sagen, haben wir diesen Dreiklang eben, es kann sein, dass ich etwas sehe, was nicht wahr ist und darauf einfalle und insofern mein Wissen manipuliert wird. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass meine Einstellungen sich auch verändern oder dass mein Verhalten sich verändert. Und das zeigt auch jüngere Forschung, die in Zusammenarbeit übrigens mit Meta, mit Facebook gemacht wurde, wo wirklich in sehr aufwendigen, großen Studien an Algorithmenveränderungen über längere Zeiträume, also mehrere Wochen oder Monate, vorgenommen wurde. Und dann hat man gemessen, inwiefern informieren sich Menschen anders, inwiefern haben die ihre politischen Einstellungen verändert. Und alle diese Studien haben gezeigt, dass sich keine Veränderungen an den Einstellungen oder Verhaltensabsichten der Menschen nachweisen lassen, weil die einfach sehr schwierig zu beeinflussen sind. Und das, wie gesagt, das ist etwas, das sich mit KI nicht verändert.
Sie hatten gerade gesagt, wir Menschen, wir mögen es nicht so gerne, wenn wir unser Wissen, war es, glaube ich, ändern müssen. Ne? Also wenn wir unsere Überzeugung, die wir haben, ändern müssen. Das führt mich zu der Frage, wie reagieren eigentlich die Leute auf ihre Aussage, Desinformationen sind wahrscheinlich, so wie es aussieht, gar nicht so gefährlich, wie wir denken. Was machen Sie da für Erfahrungen? Sind die Leute da eher erfreut, weil es ist ja eigentlich eine gute Nachricht, oder reagieren die Leute eher ablehnend darauf?
Also es ist erstens sehr schwierig, mit dieser Botschaft durchzudringen, weil negative Nachrichten oder Meldungen verkaufen sich halt immer besser als positive. Also das ist ja eine generelle Eigenschaft des Journalismus, dass wir einen sogenannten Negativitätsbias haben. Und das heißt, im Englischen sagt man, if it bleeds, it leads, oder bad news are news. Und das heißt, mit eben angsteinflößenden Meldungen habe ich mehr Furore als mit entwarnenden oder beruhigenden Meldungen. Ich merke schon, dass es im Journalismus ein gewisses Erstaunen und eine gewisse Neugierde gibt, wenn so jetzt wie Sie, jemand diese Analyse mitbekommt und sagt, ach, das ist ja interessant, das ist ja mal was ganz anderes. Also sozusagen werde ich, glaube ich, als Kuriosum ab und zu mal interviewt. Aber insgesamt geht das, glaube ich, doch unter sozusagen in der in der Flut doch negativer Meldungen. Übrigens muss man immer dazu sagen, dass diese Negativitäts-Bias im Journalismus nicht die Schuld des Journalismus ist, sondern das liegt an uns Rezipienten. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wir halt eher den Fernseher anmachen oder eher eine Zeitung kaufen, wenn da eine verängstigende Meldung zu sehen ist. Also insofern müssen wir uns an die eigene Nase packen. Aber ich glaube, das ist schon so ein Effekt, den ich feststelle. Und auch immer, wenn ich Vorträge halte zu dem Thema, gibt es immer Menschen im Publikum, die ja fast ein bisschen empört reagieren, weil sie das Gefühl haben, dass ich eben eine sehr große, real existierende Gefahr einfach verniedliche. Mein Gegenargument und auch für mich persönlich eine wichtige Motivation, solche Interviews zu geben und diese Analyse öffentlich zu kommunizieren, ist, dass wir in Studien feststellen können, dass die Angst vor Missinformationen auch gefährlich ist. Also wir stellen fest, dass Menschen, die Angst haben vor Desinformation, Politiken unterstützen, die massiv in Grundrechte eingreifen. Also dass ich eher bereit bin, Einschränkungen der Meinungsfreiheit zu akzeptieren, wenn ich große Angst habe vor Desinformation. Also insofern ist die Angst vor Desinformation politisch gefährlich. Und sie ist auch darüber hinaus für unseren demokratischen Zusammenhalt gefährlich. Wir sehen auch, dass der Diskurs, die Angst vor Desinformation, das Institutionenvertrauen schwächt auf eine ganz paradoxe Art und Weise. Also das heißt, Menschen haben plötzlich weniger Vertrauen in die Medien, weil sie das Gefühl haben, man kann nichts mehr vertrauen. Alles, was mich irgendwie medial erreicht, ist möglicherweise falsch. Und das ist hochgefährlich, weil wir ja aus den Untersuchungen wissen, dass die allermeisten Menschen sich weit überwiegend aus seriösen Quellen informieren. Und das heißt, wenn ich mein Medienvertrauen generell absenke, dann klar habe ich auch weniger Vertrauen möglicherweise gelegentlich in die wenige Missinformationen, die ich mal hier und da sehe. Aber viel größer ist ja in der Breite der Effekt, dass ich eben den seriösen Quellen nicht mehr vertraue, denen ich begegne. Und dann gibt es noch im Kontext des Institutionenvertrauens politische Zusammenhänge, dass ich plötzlich dann auch Wahlergebnissen nicht mehr traue. Also das heißt, wenn ich jetzt sehe, aha, eine Partei hat gewonnen, die ich nicht mag, dann habe ich natürlich immer diese bequeme Erklärung zur Hand, dass diese Wähler durch Missinformation in die Irre geführt wurden. Die haben also nicht die in Anführungsstrichen falsche Partei gewählt, weil die eine andere Themenpräferenz haben oder andere Werte haben als ich oder vielleicht doch auch andere Informationen haben als ich, sondern weil die belogen wurden. Und das wird natürlich durch Politikerinnen und Politiker auch gerne so genutzt, also dass man halt sozusagen eben diesen Kampfbegriff Fake News verwendet, um damit das andere politische Lager zu desavouieren. Und bei Bürgerinnen und Bürgern sehen wir diesen Effekt zum Teil auch. Und das ist etwas, was mich wirklich umtreibt und besorgt, dass wir sozusagen, wir Bürgerinnen und Bürger, immer häufiger seriösen Quellen nicht mehr vertrauen, Wahlergebnissen nicht mehr vertrauen und auch unseren Mitmenschen nicht mehr vertrauen, weil wir alle Angst haben vor Desinformation. Dazu vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir wissen übrigens auch aus Studien, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht unbedingt Angst haben, selbst in die Irre geführt zu werden, sondern Angst haben, dass ihre Mitbürger in die Irre geführt werden. Also es gibt da einen sogenannten Drittpersoneneffekt, der übrigens auch psychologisch schon lange bekannt ist, also jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Desinformation.
Also das wäre sozusagen, wenn wir miteinander sprechen und es um die Gefahren von Desinformation geht, dann würden wir sagen, also Sie und ich, wir sind natürlich schlau genug, um zu erkennen, dass es sich um Desinformation handelt, aber eine imaginäre dritte Person könnte das nicht und die müssen wir schützen oder da haben wir Angst, dass diese Person dann drauf reinfallen würde. Das wäre dieser Drittpersoneneffekt, richtig?
Ja, genau. Also das heißt, wir halten uns selber für wenig manipulierbar, aber halten unsere Mitmenschen für leichtgläubig und blauäugig. Und da sind wir in der Selbsteinschätzung realistischer als in der Fremdeinschätzung, weil wir wissen eigentlich aus der Forschung, dass die meisten Menschen eben nicht leicht manipulierbar sind. Also insofern nicht nur ich selbst bin nicht so leicht manipulierbar, sondern meine Mitmenschen auch. Ein Punkt, den wir vielleicht noch ansprechen sollten, ist, aus der Forschung zur Begegnung mit Miss- und Desinformation ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass die sehr, sehr ungleich verteilt ist. Also das heißt, dass wir eigentlich eine Minderheit von Bürgerinnen und Bürgern haben, die bei bestimmten Themen relativ viel Miss- und Desinformation konsumieren. Und wenn ich jetzt sage relativ viel, meine ich, es ist immer noch eine Minderheit von dem, was die sehen, aber vielleicht nicht eben diese 0,15%, sondern vielleicht 10%. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also selbst wenn wir zu Impfgegnergruppen auf Facebook oder so gehen und schauen, was dort eigentlich an Inhalten geteilt wird, ist der größte Teil, sind Quellen, die seriös sind. Da werden Spiegelartikel, da werden, was weiß ich, FAZ-Artikel oder so geteilt, aber eben auch relativ viel Missinformation. Also insofern gibt es Minderheiten, die punktuell bei bestimmten Themen relativ viel Missinformation sehen, aber wir wissen eben auch, dass das eine gezielte, bewusste Hinwendung zu diesen Quellen ist. Also das sind oft Menschen, die halt bei einem bestimmten Thema dem, sag ich jetzt mal, Mainstream-Narrativ oder eben den etablierten Quellen misstrauen und deswegen dann alternative Quellen suchen und dort dann halt auch qualitativ weniger zuverlässige Informationen treffen, aber das trotzdem gerne konsumieren, weil es halt das eigene Weltbild bestärkt. Und das heißt, selbst bei der Minderheit der Bürger, die bei bestimmten Themen relativ viel Missinformation sehen, sehen wir eigentlich keine sogenannten Persuasionseffekte. Also das heißt, das ist nicht so, dass ich vorher begeisterter Anhänger von Impfungen war, dann eine Missinformation sehe, darauf hereinfalle und dann plötzlich nicht mehr an Impfungen glaube, sondern ich war vorher schon skeptisch gegenüber Impfungen oder habe die abgelehnt und dann suche ich gezielt Quellen, die sagen, ah, da gibt es eine bestimmte Studie, die man so interpretieren kann, dass Impfungen gefährlich sind und dann teile ich das ganz begeistert, weil es halt in mein Weltbild passt. Also insofern, selbst bei der, wie gesagt, bei der Minderheit derjenigen, die relativ viel Exposition gegenüber Missinformation haben, haben wir es nicht mit Leichtgläubigkeit zu tun. Ja? Nicht mit Menschen, die irgendwie ja aus Blauäugigkeit auf eine Fehlinformation oder vielleicht zwei, drei gestolpert sind und dann plötzlich ein völlig neues Weltbild entwickelt haben.
Wenn Sie das alles so sagen, dann hört sich das sehr logisch an. Da stellt sich für mich aber die Frage, warum glauben wir denn so gerne an diese Geschichte, dass Desinformationen ein großes Problem sind und dass die Massen ganz einfach zu manipulieren sind? Das ist ja was, was irgendwie scheinbar uns gut gefällt. Warum ist das so?
Also wenn man sich die Genese des Diskurses anschaut und man kann wirklich zeigen, dass das 2016 regelrecht explodiert ist rund um die Wahl von Donald Trump und auch den Brexit, da liegt es schon nahe, dass das auch eine gewisse politische Komponente hat. Also das waren Ereignisse, die unvorhergesehen waren und die auch für viele etablierte Institutionen ja schockierend waren, dass solche Außenseiter oder Außenseiterpositionen, wenn man so will, plötzlich demokratische Mehrheiten errungen haben. Und dann hat man sich halt schnell auf die Suche begeben nach möglichen Erklärungen dafür. Und dann ist natürlich die Erklärung, es liegt an den Wählern und die Wähler waren fehlinformiert, ist natürlich eine bequeme Erklärung für Verantwortungsträger in dieser Situation. Das ist ja viel einfacher zu akzeptieren, als zu sagen, wir haben möglicherweise Fehler gemacht. Es gibt vielleicht Gründe, warum die Bürgerinnen und Bürger uns nicht mehr unterstützt haben oder einen gravierenden Wandel wollen. Also statt sozusagen sich selber fundamental hinterfragen zu müssen, ist es dann eben einfacher zu sagen, es ist einfach ein Informationsqualitätsproblem. Und das, ich glaube, dieses Motiv, dieses Muster sieht man immer wieder in diesem Diskurs, auch bis heute. Also immer, wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland eine radikale Partei an Zustimmung gewinnt, dann ist eine der ersten möglichen Erklärungen dafür, ist, es muss irgendwas mit der Informationsqualität zu tun haben. Ich glaube, generell ist es auch so, dass uns dieses Narrativ ein Stück weit schmeichelt, weil die Annahme, dass wir sehr rationale Informationsaufsauger sind, die, weil wir quasi ständig offen sind für neue Informationen, durch diese auch leicht in die Irre geführt werden können, ist natürlich auch ein sehr schmeichelhaftes Selbstbild für uns Menschen. Also das ist eine Annahme von sehr großer intellektueller Offenheit und Neugierde und Rationalität, während wir eben eigentlich aus der psychologischen Forschung wissen, dass, ja, wie gesagt, Menschen halt schwierig zu überzeugen sind und nicht so gerne dazu lernen und halt auch wahre Informationen gerne ablehnen, wenn sie nicht ins bestehende Weltbild passen, was vielleicht weniger schmeichelhaft in der Selbstwahrnehmung ist. Also ich glaube, insofern gibt es da diverse so Erklärungsansätze. Hinzu kommt das schon erwähnte Phänomen, dass halt wir einen Negativitätsbias in den Medien haben. Also das ist halt ein besorgniserregendes Narrativ und deswegen einfach auch attraktiv für die Medienberichterstattung. Also ich glaube, da kommen diverse Punkte zusammen, aber ich will jetzt auch nicht negieren, dass es natürlich Desinformationskampagnen gibt und auch gab. Also 2016, das ist ja nachgewiesen, dass es aus Russland Versuche gab, durch Desinformationskampagnen auf die US-Wahl Einfluss zu nehmen oder dass es auch jetzt im Moment mehr oder weniger stümperhafte Versuche gibt aus Russland, die Ukraine irgendwie als ein Nazi-Regime darzustellen und solche Sachen. Also es gibt solche Kampagnen und es gibt natürlich auch immer Missinformationen, die gab es schon immer, dass falsche Informationen verbreitet werden. Ein Kollege auch vom Reuters Institute in Oxford, der sagt immer so schön, Disinformation comes from the top. Also das heißt, das ist auch oft ein politisches Phänomen, dass halt im politischen Wahlkampf dann Halbwahrheiten verbreitet werden oder geflunkert wird oder beschönigt wird und so weiter. Das ist einfach ein sehr altes Charakteristikum, insbesondere von politischen Debatten. Also insofern gibt es dieses Phänomen, aber eben die Frage aus meiner Sicht ist mehr, wie groß ist das Problem und wie beängstigend ist das wirklich und was sind die Wirkungen von der real existierenden Miss- und Desinformation?
Jetzt muss ich natürlich noch ganz ketzerisch fragen, wenn Desinformation tatsächlich gar nicht so eine große Gefahr darstellen, was bedeutet das dann für so Medienkompetenzinitiativen wie uns? Sollen wir unsere Materialien zu diesem Thema jetzt einstampfen oder hat die Aufklärung über Desinformation trotzdem weiterhin ihre Berechtigung? Oder gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht Dinge, die man ändern könnte und dadurch die Aufklärung besser machen könnte?
Ja, also ich meine, Medienbildung ist immer eine gute Sache und insofern je mehr, desto besser, würde ich sagen. Wenn wir jetzt Aufklärung betreiben über das Thema Miss- und Desinformation, dann scheint es mir schon wichtig zu sein, dass wir halt, wie gesagt, follow the science, dass wir die empirische Befundlage korrekt darstellen. Und das heißt, dass aus meiner Sicht zur Aufklärung, zur Miss- und Desinformation auch dazugehören muss, dass wir adressieren, dass es eben insgesamt wenig ist, dass der größte Teil von dem, was wir als Bürgerinnen und Bürger konsumieren, zuverlässige Quellen sind, denen man prinzipiell vertrauen kann und vielleicht sogar sollte. Dass es halt darum geht, sozusagen eine Minderheit von irreführenden Informationen identifizieren zu können. Dazu gehört aus meiner Sicht eben auch anzuerkennen, dass wir nicht sehr leicht beeinflussbar sind und dass wir vielleicht uns auch immer mal wieder fragen sollten, ob wir nicht aus Bequemlichkeit eine wahre Information ablehnen. Das scheint mir eigentlich das viel häufigere Phänomen zu sein, als dass wir einer falschen Information auf den Leim gehen. Auch das gehört aus meiner Sicht in diesen Kontext. Und aus meiner Sicht sollte eben vor allem Panikmache vermieden werden. Also das hielt ich schon für problematisch, wenn man in so Aufklärungskampagnen einfach immer den Eindruck erweckt, dass, wie gesagt, wir in einer Flut an Desinformation untergehen und laufend davon irgendwie in die Irre geführt werden. Vielleicht noch ein letzter Aspekt dazu ist auch, was auch interessant ist, ich hatte ja gesagt, es ist eher eine Minderheit von Menschen, die punktuell bei bestimmten Themen relativ viel Missinformation konsumieren. Und was wir wissen über diese Person ist, dass die oft überdurchschnittlich politisch interessiert sind und dass die übrigens auch insgesamt einfach überdurchschnittlich viel Nachrichtenkonsum haben, also viel mehr als die Durchschnittsbürger. Das sind sogenannte Allesmedien- oder Informations-Allesfresser, also die lesen ganz viel und schauen ganz viel etablierte, aber eben auch überdurchschnittlich viel alternative Informationsquellen an. Und es ist nicht so, dass die keine Medienkompetenz hätten. Also die wissen durchaus auch die Qualität von unterschiedlichen Quellen zu unterscheiden. Aber diese Personen haben halt bei einem bestimmten Thema eine ganz starke Motivation, alternative Informationen, alternative Quellen und so weiter zu konsumieren. Und bei dieser Minderheit der, wenn man so will, viel Missinformationsnutzer, wäre das deswegen wirklich eine sehr, sehr kritische, differenzierte Herausforderung zu sagen, was für eine Art von Intervention würde jetzt hier wirklich nutzen, um über den Hebel der Medienbildung etwas zu verändern. Und da scheint mir die Antwort nicht klar zu sein, weil es gibt halt ein dem zugrunde liegendes Problem häufig und das ist einfach ein tiefes Institutionenvertrauen. Und das kann man durch Medienbildung nicht heilen. Also insofern muss man sich, glaube ich, auch dessen gewahr sein, dass die Wirksamkeit von Medienbildung, insbesondere bei den Personen, die halt Missinformation nutzen, begrenzt ist. Aber generell in der breiten Bevölkerung ist Medienbildung eine gute Sache. Und übrigens, ich sage auch immer, es ist ja nicht so, dass wir dabei null beginnen. Also die Medienbildung ist insgesamt relativ hoch. Es kam gerade jüngst wieder eine Studie heraus, die wieder gezeigt hat, wie gut eigentlich Bürgerinnen und Bürger darin sind, gute von schlechten Informationen zu unterscheiden und seriöse von unseriösen Quellen zu unterscheiden. Und das ist ja was sehr Ermutigendes.
Ja, ich glaube, wir haben da viel mitgenommen, was wir auch bei uns im Team bei ClickSafe diskutieren können und auch nochmal überlegen können, ob wir unsere Materialien anpassen, unsere Themenbereiche anpassen. Also da waren viele Sachen dabei. Vielen Dank dafür. Sehr gut. Das war ClickSafe fragt heute zu dem Thema, wie gefährlich sind Fake News wirklich? Zu Gast war Professor Dr. Christian Hoffmann von der Universität Leipzig. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
Sehr gerne.
Und wer sich noch weiter zum Thema Desinformation informieren möchte, kann gerne auf unserer Webseite vorbeischauen. Unter www.clicksafe.de/desinformation haben wir alle unsere Materialien und noch viel mehr zu diesem Thema gesammelt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.